Das Leben ist so kurz, mach alles, was du willst, was du tun möchtest und warte nicht bis zur Rente, das sag ich immer. Weil das kann morgen zu Ende sein oder du bist dann in der Rente und denkst dir nur so, ach, wieso hätte ich damals nicht, jetzt bin ich krank oder was auch immer, ich habe das Geld nicht mehr oder man darf nicht mehr reisen, was weiß ich, was in der Zukunft passiert. Tu es jetzt.
Heute nehmen wir dich mit auf eine Reise voller Abenteuer, Herausforderungen und lebensverändernder Entscheidungen. Unser heutiger Gast ist Julie, eine leidenschaftliche Globetrotterin, die schon mit 6 Monaten ihre erste große Reise antrat. Von Costa Rica bis Mallorca, von Neuseeland bis Argentinien. Julie hat nicht nur die Welt bereist, sondern hat sie auch intensiv erlebt. Ihr Weg ist geprägt von mutigen Entscheidungen. Nach einem Burnout hat sie ihren Job gekündigt, ihren Besitz verkauft und ist mit einem One-Way-Ticket auf Weltreise gegangen. Was sie auf dieser Reise erlebt hat, ist mehr als nur eine Aneinanderreihung von Ländern und Orten. Sie sind Begegnungen, Herausforderungen und unvergessliche Momente, die sie geprägt haben. In Südamerika startete ihre große Reise mit Stationen in Argentinien, Chile und Peru. Doch nicht alles verlief reibungslos. Eine schwere Lebensmittelvergiftung in Kolumbien zwang sie, sich wochenlang in verschiedenen Krankenhäusern behandeln zu lassen. Kaum genesen, wurde sie von einer Corona-Infektion ausgebremst. Doch Julie wäre nicht Julie, wenn sie sich davon unterkriegen lassen würde. Diese Erfahrungen haben sie stärker gemacht und ihr gezeigt, wie wichtig es ist, offen für das Unvorhersehbare zu sein. Ihre Geschichte zeigt auch, wie essentiell eine gute Krankenversicherung auf Reisen ist. Ich sitze hier mit einem Verband an meiner Hand. Ich weiß sehr wohl, wie schnell es gehen kann. Unerwartete medizinische Notfälle können jederzeit auftreten. Und ohne die richtige Absicherung kann das schnell zu einer großen Herausforderung werden. Ob Segelabenteuer in Fidschi, das Leben bei einer afrikanischen Familie oder das Eintauchen in fremde Kulturen. Julie hat nicht nur atemberaubende Landschaften gesehen, sondern auch tiefe Verbindungen mit Menschen rund um den Globus geknüpft. Ihre Erlebnisse haben ihr Leben komplett verändert und sie schließlich zur Selbstständigkeit als Reisedesignerin geführt. In dieser Folge spreche ich mit Julie über ihre Höhen und Tiefen der Reise, über Momente des Zweifelns und der absoluten Glückseligkeit. Wie fühlt es sich an, alles hinter sich zu lassen? Welche Lektionen hat sie auf ihrer Reise gelernt? Und warum glaubt sie, dass die größten Abenteuer immer außerhalb der Komfortzone warten? Freu dich auf eine inspirierende Folge mit einer Frau, die die Welt nicht nur bereist, sondern mit jeder Faser ihres Seins gelebt hat. Bevor wir in diese Folge einsteigen, tu mir den Gefallen und geh noch kurz rüber zum Off the Path Daily Podcast und abonniere ihn und teile ihn mit deinen Freunden. Unser Projekt ist aktuell so ein bisschen auf der Kippe. Wir haben es eigentlich im Januar schon eingestellt gehabt, dann wieder aufgenommen, dann wieder eingestellt, dann wieder aufgenommen. Und wir haben uns jetzt gesagt, okay, wir geben uns nochmal 3 Monate. Wir müssen es schaffen, mehr Hörer zu haben. Ansonsten muss dieses wirklich tolle Projekt, was ich wirklich sehr, sehr liebe, weil ich jeden Tag was Neues dazu lerne, leider einstellen. Wir brauchen noch eine gute Handvoll an Hörern, ein paar tausend ehrlich gesagt, damit das Projekt nachhaltig geführt werden kann. Es geht leider so ein bisschen das Geld aus. Also wenn du ein bisschen Zeit hast, ich brauche jetzt nicht dein Geld, ich brauche nur deine Zeit, deine Aufmerksamkeit, denn alles andere finanzieren wir dann einfach über die Werbung. Geh doch einfach kurz rüber zum Off the Path Daily Podcast. Jeden Werktag, montags bis freitags, eine kurze Folge. Meistens so weniger als 10 Minuten mit ganz viel Aha, weil du lernst wirklich jeden Tag was Neues. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn du die Zeit kurz nimmst und auch den Podcast mit deinen Freunden und Verwandten teilst und empfiehlst. Das gleiche gilt übrigens auch für den hier. Also es würde mich wahnsinnig freuen, wenn du das kurz machen könntest. Nun aber wirklich ganz viel Spaß mit Julie und dieser Folge.
Guten Morgen, hallo. Schön, dass du da bist.
Guten Morgen, Sebastian. Wie geht's? Alles gut?
Du, alles wunderbar. Ich freue mich auf ein tolles Gespräch. Mal wieder über eine tolle Weltreise mit vielen Ups, vielen Downs, viele Erzählungen. Du hast gerade schon erzählt, du bist so euphorisch auf das Gespräch. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir heute alles aufdecken werden oder erzählen werden und über deine Erlebnisse. Also du hast ja ein ziemlich reisereiches Leben. hinter dir und hast jetzt quasi mit einer Weltreise so das i-Tüpfelchen, wo es nochmal ein bisschen intensiver geworden ist. Aber eigentlich bist du so ein alter Reisehase. Ich glaube, du hast in deinem Steckbrief erzählt, Costa Rica mit 6 Monaten, erster Geburtstag Mallorca und dann ging es eigentlich so die ganze Zeit weiter. Also du bist, also Reisen ist für dich wie eine zweite Haut, wie Busfahren.
Ja, krieg ich gleich Tränen. Ich bin total, also Reisen ist, ich sag immer, meine Mom hat Schuld. Sie ist die Schuldige. Sie ist diejenige aus der Familie, die angefangen hat mit dem Reisen damals. Und als sie dann schwanger wurde und mich bekommen hat, hat sie gesagt, nö, gebe ich nicht auf und ich nehme das Baby jetzt einfach mit. Und Reiserucksack hinten, Kind oben drauf, vorne. Und so habe ich halt alles im frühen Alter schon mitbekommen und haben in Afrika oder Mittelamerika bei den Locals gelebt, mit den Hühnern am Strand und also wirklich alles und nicht immer nur Luxus und 5 Sterne, sondern wirklich im Geschehen. Und das hat mich halt total geprägt und ich habe Blut geleckt. Ich sage immer, ich habe das Reisefieber im Blut und will halt es nicht mehr missen, weil Reisen ist einfach, kommen wir bestimmt später nochmal drauf, aber Reisen ist so viel und viel mehr, was Schule und Studium einen lernen kann. Hm. Das sage ich immer.
Meine Worte. Ich sag ja so, Reisen ist die beste Schule. Genau. Bitten by the Travel Bug. Lustigerweise ist es spannend, dass wir darüber jetzt heute sprechen, denn ich habe vor ein paar Tagen ein Reel hochgeladen auf Instagram und seit ein paar Tagen sind da so ein paar Frauen dabei, die da immer so drunter kommentieren, meiner Meinung nach relativ trotzig kommentieren, dass Reisen für Kinder ja völlig unsinnig sei. Sie könnten sich doch eh nicht dran erinnern. Und erst so mit 6, 7 wäre das irgendwie das richtige Alter. Und ich weiß nicht, ich habe mich sehr aufgeregt darüber, weil wir sehr, sehr viel reisen mit unserer Tochter. Wir sind jetzt, glaube ich, also viel. Und ich habe nur den Vergleich von einer 10-monatigen alten Tochter, also 10-monatigen alten Kind. Deswegen kann ich nicht sagen, was das jetzt halt bringt. Aber du kannst darüber erzählen, wie es war, so viel in der Kindheit gereist zu sein. Macht das was mit jemanden? Hast du die Erinnerung vor 6, 7? Mal was ganz anderes, also weg von deiner eigentlich, also ich weiß, dass diese Frage überrascht dich jetzt, weil wir jetzt nicht über deine Weltreise starten.
Also ich kann mich an viele Sachen auch noch mit 4 und 5 erinnern. Man sagt ja auch, man fängt so mit 4 an, das Leben so zu rekonstruieren oder dass man halt sich daran erinnern kann. Ich muss aber sagen, ich habe auch Ausschnitte. Ich weiß aber, also wenn ich so 2, 3 war oder auch 1, ich kann dir aber nicht mehr sagen, ist das, weil ich Fotos von mir da gesehen habe oder weil meine Mom mir davon erzählt hat oder irgendwelche Freunde. Ich habe aber manchmal auch, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen spirituell an oder so, aber irgendwelche Träume, wo irgendwas wieder vorkommt, wie ich auf Kreta war und hatte halt, es wurde mir auch erzählt, aber ich kann mich wirklich daran erinnern, 2 Mückenstiche direkt an den Augenlidern und ich war halt gefühlt blind. Also ich war so ein paar Tage so richtig, ich konnte halt nicht wirklich gucken, weil es halt so angeschwollen war und ich kann mich daran erinnern. Ich weiß auch, wie wir über irgendeine Brücke gegangen sind. Also mal jetzt zurück zur Frage, manche sagen, dass Reisen mit Kindern, ja, die können sich nicht dran erinnern, so eine Safari nach Afrika mit 4 Jahren, nee, warte doch erstmal, bis die 10 sind, kann ich auf der einen Seite total verstehen. Aber unser Unterbewusstsein ist so groß, also ich denke, dass unser Bewusstsein sind ja nur diese 10%. Und unser Unterbewusstsein ist so groß, was da alles abgeht und uns prägt und uns dahin führt. Also ich glaube, Reisen schon im Mutterleib kriegst du schon irgendwas mit. Also das ist ja auch, keine Ahnung, also ich denke halt alles auch mit den Zellen und so, das gehört alles dazu. Mhm. Und ihr macht alles richtig, auf jeden Fall weiterreisen mit dem Kind, es ist andere Kulturen kennenzulernen, den Horizont zu erweitern, Neues auszuprobieren, zu lernen, sich selbst zu finden. Reisen ist einfach, wenn man die Möglichkeit hat, sei dankbar und mach's. Das Leben ist so kurz, mach alles, was du willst, was du tun möchtest und warte nicht bis zur Rente, das sage ich immer. Weil das kann morgen zu Ende sein. Oder du bist dann in der Rente und denkst dir nur so, ach, wieso hätte ich damals nicht, jetzt bin ich krank oder was auch immer. Ich habe das Geld nicht mehr oder man darf nicht mehr reisen, was weiß ich, was in der Zukunft passiert. Tu es jetzt.
Ja, wahre Worte, die ich nur so unterschreiben kann. Ich fand das jetzt ganz interessant, weil ich heute Morgen halt dazu aufgewacht bin und dachte so, hey cool, da habe ich jetzt genau den richtigen Ansprechpartner, die halt viel und früh gereist ist und dann könnten wir damit eigentlich starten. Ich glaube übrigens auch, dass auch wenn Kinder sich nicht daran erinnern, dass Eltern sich daran erinnern. Und das schon irgendwie sehr viel wert ist und man halt einfach gemeinsame Erinnerungen schafft, also die Eltern mit den Kindern. Und also für viele Leute kann Reisen ja auch sehr stressig sein. Vielleicht ist das für diese Damen so. Aber für uns ist es halt das Größte. Und wenn wir glücklich sind, hat halt eben auch das Kind was davon. Und wenn wir zu Hause sitzen und irgendwie immer mit, weiß ich nicht, schlecht gelaunt, was wir nicht sind, aber naja, egal. Zu dir.
Ja.
Zu dir und deiner Reise. Also Reisen ist ein großer Teil deines Lebens, wie wir herausgefunden haben. Hm. Und wie ich jetzt gerade auch rausgehört habe, ist Reisen auch so eine Art Therapie so ein bisschen so für dich gewesen und in der Vergangenheit. Denn, erzähl mal, wie ist diese letzte, also die letzte große Reise ist eine Weltreise gewesen, einmal um die Welt. Hm. Da warst du eine Zeit lang unterwegs. Das entstand aus einem Burnout.
Genau. Es war kurz vor 12, so kann man es, so hat es mir die Ärztin gesagt. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Man sagte, man kennt es ja irgendwie vom Hörensagen aus Filmen, dass die Leute einfach weiterarbeiten und weiterarbeiten und gar nicht merken, dass sie eigentlich unter einem Burnout leiden, dass sie mal die Bremse ziehen sollen. Und ich bin halt so ich bin eine totale Macherin. Ich habe meine To-Dos, Leute haben Probleme, egal ob es jetzt privat oder beruflich ist. Julie ist da und geht durch die Wand und macht jetzt so. Und es war halt einfach zu viel am Ende, zu viele Aufgaben für einen Menschen. Und ich habe einfach gedacht, nee, ich bin gut, ich schaffe das. Ich habe es auch geschafft, aber halt zu welchem Preis? Und irgendwann habe ich es halt nicht mehr geschafft. Und dann waren meine Freundin und meine Mom da und haben gesagt, du gehst morgen zum Arzt, du lässt dich krank schreiben, du bist total ausgebrannt, es geht nicht so weiter. Und ich habe mich halt, es hat ewig gedauert, bis sie mich überzeugen konnten, weil ich so, nein, mein Schreibtisch ist voll, ich muss noch so viel machen und so weiter. Und am nächsten Morgen, wie immer, aufgestanden, geduscht, fertig gemacht und dann so, ja, wo willst du jetzt hin? Na, ins Büro, ich habe gleich Termine, ich muss das hier alles fertig machen und so weiter. Und dann wurde ich zum Arzt, sage ich mal, gezogen. Also ich wurde normal zum Arzt gefahren, aber ich wurde da richtig und saß dann am Stuhl und ich habe dann so richtig gemerkt, es war auch noch Corona, es kam auch noch dazu, mit Maske, ich habe geheult wie so ein Schlosshund. Als ich da saß, habe ich so richtig gemerkt, dieser Schalter schlägt sich um und die Ärztin fragt mich jetzt diese Fragen, diesen Burnout-Katalog, sage ich mal. Und ich konnte alle Fragen mit Ja beantworten, ohne zu überlegen. Und die letzte Frage, ob ich mir etwas antun wollen würde, habe ich negativ beantwortet mit Nein, weil das war nicht so, also wegen Selbstmordgefahr oder irgendwie sowas. Und sie hat gesagt, Frau Thomas, es ist kurz vor 12, gut, dass Sie hier sind. Ich werde Sie jetzt gleich mal ein paar Monate krank schreiben. Und dann kam halt mein Verantwortungsbewusstsein, nein, aber ich habe doch Termine und die Kunden, die vertrauen mir, die warten auf mich. Und ich kenne das ja selbst, wenn ich was von jemandem möchte, dann verlasse ich mich ja auf ihn, egal ob beruflich oder privat und Katastrophe. Und dann war ich wirklich drei Monate raus aus dem Berufsleben und war wie so ein Lappen in der Ecke. Ausgewrungen, dreckig, völlig am Ende und wusste gar nichts mehr mit mir anzufangen, weil da mein Körper so gemerkt hat, du bist wirklich am Ende. Und dann hat es ein bisschen gedauert, um mich wieder zu finden oder erstmal zu überlegen, was will ich überhaupt jetzt? Wer bin ich? Warum ist das passiert? Wie komme ich da raus? Und es war ganz klar, Reisen. Es war sofort klar, ich muss reisen. Ich habe zwar überhaupt keine Kraft. Ich sehe mich auch jetzt nicht irgendwie von Kontinent zu Kontinent im Reiserucksack, Backpack, Koffer. Es war viel zu anstrengend, auch diese ganze Planung am Anfang. Aber ich habe gesagt, Julie, du musst da jetzt durch. Es wird dir helfen. Und es war das Wunder. Es hat mir geholfen. Und ich habe ein Jahr vorher, also ich wusste schon, dass ich kündigen werde. Ich wollte auch gar nicht mehr zurück. Aber ich wusste, komm, Julie, du bist stark. Du gehst zurück. Du kündigst, aber erst halt ein halbes Jahr vorher. Du machst dir einen Finanzplan, du verkaufst deine ganzen Sachen, die du nicht mehr brauchst, du kündigst die Abos, du sparst Geld, du und so weiter und so fort. Du schenkst dir die Sachen, die du noch benötigst und so weiter und so fort. Und ein Jahr später hatte ich die Kohle zusammen, weil ich eh immer was zurücklege fürs Reisen sowieso und Sparpläne sowieso mal da sind, aber halt nochmal so ein extra Taschengeld obendrauf. Dann habe ich gesagt, so mindestens ein Jahr geht's jetzt einmal um die Welt. Und was passieren wird, sich dann. Okay. Ich liebe dieses Thema.
Ja, ja, also ganz kurz für mich, zum Verständnis für die nächste Stunde. Also, Burnout-Diagnose, 3 Monate krankgeschrieben, 3 Monate zu Hause gewesen, nach 3 Monaten wieder zurück zur Arbeit, 1 Jahr weitergearbeitet, nach 6 Monaten quasi an die Kündigung ausgesprochen, nochmal 6 Monate weitergearbeitet, das Geld zur Seite gelegt und dann mit diesem ganzen Geld und Wohnungskündigung und so weiter und dann um die Welt gereist, richtig?
Genau.
Okay, cool. Okay. Wie ging es dir nach diesen 3 Monaten?
Ich wollte nicht zurück in den Job, weil ich wusste, was mich erwarten wird. Oder ich habe gedacht, was mich erwarten. Also ich habe mir vorstellen können, ohne zu urteilen, es kommt genauso, wie es vorher war. Ich kam zurück und mir wurden halt so Sachen erzählt, ja, wir haben ja gehofft, dass du schneller zurückkommst, deswegen haben wir keine Vertretung für dich. 2 Wochen, 3 Wochen, 8 Wochen. Und so nach 10 Wochen oder so war dann wohl, wir müssen jetzt mal was machen. Und ich wusste halt, also es war gut, dass ich die Pause gemacht habe, aber ich wusste, wenn ich früher zurückkomme, ich muss alle Aufgaben nachholen. Und egal wie nett die Personen waren, aber die Konstellation und die Hierarchie und die ganzen Sachen, das hat für mich überhaupt nicht gestimmt. Ich bin jemand, der groß denkt, der international denkt, der Sachen ändern will zum Positiven und nicht, dass die Leute denken, ich bin gegen dich, obwohl ich nur die Sache vereinfachen will. Und da sind wir halt voll gegeneinander. Das hat halt nicht gepasst. Also das Umfeld ist ja total wichtig. Das Umfeld hat einfach nicht gepasst. Und als ich zurückkam, hatte ich einfach mal über 1000 E-Mails in meinem Postfach. Und meine erste Frage war, muss ich die jetzt beantworten? Weil es war halt so auch ein allgemeines Postfach, wo halt mehrere Kollegen, lösche sie einfach alle. Und da wusste ich schon, okay, ich weiß, dass ich kündigen werde, das passt halt nicht. Also das ist so, ich kann auch nicht irgendwelche Anfragen, klar, von vor 3 Monaten schon, aber halt nicht vor letzter Woche oder keine Ahnung. So, und dann habe ich gesagt, gut, ich gehe jetzt alles ganz entspannt an, ich mache meine Arbeit, nicht so viel wie vorher, das, was halt gemacht werden muss. Und wenn es zu viel ist, sage ich halt, hier, es muss jetzt jemand anders machen, ich habe das schon wieder alles auf dem Zettel. So, und wurde auch akzeptiert und alle waren geschockt, als ich die Kündigung eingereicht habe. Ja, damit haben sie nicht gerechnet. Und ja.
Wir kommen gleich zum Reisen. Diese Diagnose und dieses Timeout, also deine Sichtweise, also es hörte sich ja an, als wenn du ja schon ein krasser Workaholic vorher gewesen wärst und nach deiner Rückkehr halt schon so ein bisschen entspannter das alles angegangen bist und vielleicht auch so ein bisschen so Coping-Mechanisms gelernt hast, also Arten damit umzugehen, mit Stress umzugehen und halt vielleicht auch einen gesünderen Abstand zur Arbeit zu halten. Ist das etwas, was du dann dadurch jetzt auch nachhaltig gelernt hast? Oder weil es gibt ja solche Leute, ich bin da glaube ich auch so einer, die halt Arbeit anziehen, Arbeit schlecht abgeben können und halt eben nicht wissen, wann genug ist, vielleicht sich auch emotional zu sehr an eine Sache binden. Du nickst.
Ja, kenne ich.
Ist das heute anders?
Auf jeden Fall ist es viel besser geworden, weil als ich zurück war, dieses letzte, es waren ja gefühlt nur 8 Monate, die ich da noch da war, 10 Monate, die ich noch da war, ich habe halt während des Timeouts mit Meditieren angefangen, Bücher, ganz viele Bücher gelesen, jeden Tag spazieren, habe extra so ein UV-Licht gekauft, es war ja Winterhalbjahr, dass mein Gehirn denkt, es kommt Vitamin D, die Sonne, positive Gedanken, habe mich nur mit positiven Dingen beschäftigt, es hat natürlich gedauert, in den ersten 4 Wochen ging das alles gar nicht, ich habe viel geredet, war beim Coach, war bei einer Psychologin, also wirklich diese ganzen Sachen mitgemacht, habe mich allen geöffnet, dass alle Bescheid wissen und manifestiert, wo ich hin will, das bringt ganz viel immer und bei der Arbeit habe ich halt gedacht, was ist denn das Schlimmste, was passiert, wenn ich die Aufgabe nicht erledige? Ja, gar nichts. Also keiner wird sterben, keiner wird krank und so weiter und so fort. Und das hat mir sehr geholfen und ich habe auch gesagt, was passiert, wenn ich dann alles mache und wieder krank werde? Ja, das Unternehmen freut sich, aber mir geht es dann halt wieder richtig beschissen und das werde ich nicht machen, weil ich bin der eigene Autor meines Lebens und ich darf bestimmen, wie mein Leben aussehen soll und ganz sicher nicht so, wie ein Unternehmen mich irgendwie hinbiegen möchte.
Du hast dich während der Reise oder nach der Reise selbstständig gemacht als Designerin, glaube ich?
Als Reisedesignerin, genau.
Wie ist das denn jetzt in deiner Selbstständigkeit?
Total positiv. Also klar, man hat viel zu tun, weil man ist einfach CEO und Marketing und Werbung und Blog und Website und IT und die Designerin selbst. Also man hat alle Aufgaben zusammen. Das kennst du bestimmt selbst.
Jack of all trades.
Ja, aber ich brenne dafür. Also es fühlt sich überhaupt nicht nach Arbeit an. Gib mir 50 Stunden am Tag und ich baller da durch. Also es ist total, es ist überhaupt kein, dieses Stressgefühl von vorher ist gar nicht da. Natürlich gibt es Momente, wo man sagt, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Und aber dann denkt man sich so, komm, erste Aufgabe jetzt, dann zweite so. Aber es ist halt alles so, es ist so, das Herz ist da, die Liebe ist da, dieses Gefühl, es ist mein Baby, was ich da großziehe. Und das ist was ganz anderes, als für jemanden zu arbeiten, der dich einfach nicht akzeptieren will oder immer sagt, nee, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir jetzt weiter so. Und dann denkt man so, ja, gut. Am liebsten würde ich die Person einfach so schütteln und das, ich kann halt alles selbst entscheiden und es ist einfach schön. Und man kann auch entscheiden, nee, eben zum Beispiel kurz vor unserem Gespräch, ich habe noch nicht gearbeitet, ich habe Wäsche aufgehängt und abgenommen, einmal gesaugt. So. Das geht jetzt nicht, wenn ich im Angestelltenverhältnis wäre, würde es nicht gehen. Das müsste ich halt alles auf abends verschieben. Und so kann ich abends aber dann noch ein bisschen arbeiten. Oder meinetwegen, manchmal habe ich ja auch so eine Nachtphase, dass ich bis 3 Uhr oder 5 Uhr am Schreibtisch sitze, aber nächsten Tag dann halt frei mache, weil ich es halt kann. So, und das ist einfach so diese innere Ruhe, also dieses, wie sagt man, jetzt fehlen wieder die Worte.
Naja, das Selbstbestimmte, glaube ich, was du
ja,
meinst, oder?
Ja, das ist halt, dieses, genau, ja. Ist einfach schön, also dieses, ja.
Aber man muss trotzdem noch vorsichtig sein, oder? Also
auf
ich glaube,
Fall.
Von dem, was ich höre, ich meine, das ist ja so wie jede Beziehung, auch zwischenmenschliche Beziehungen. Am Anfang ist immer alles toll und geil und dann verfärbt sich das so ein bisschen und dann merkt man so, uiuiui. Das ist auch bei der Selbstständigkeit so, dass man da bestimmte Mechanismen vielleicht einbauen muss, um sich halt eben nicht zu verrennen, weil dann hast du nämlich nicht lange was davon.
Genau. Ich gehe auch jeden Tag spazieren, also entweder meistens morgens schon mal eine Runde, einmal so 15 Minuten im Block, einmal um frische Luft zu kriegen. Gestern nicht, weil gestern hat es richtig doll geregnet, dachte ich so, nee, das tue ich mir nicht an, dann bin ich halt nachmittags raus. Sport auf jeden Fall total wichtig, Freunde treffen, Kopf abschalten mal. Es ist schwierig, weil immer wenn ich mich mit Freunden treffe, spricht man automatisch übers Reisen, alle kennen mich und dann kommen gleich schon wieder so Brainstorming-Ideen rein. Aber es ist für mich so entspannt. Also es ist nicht, es ist einfach schön. Also ich bin gespannt, wie es in den nächsten Jahren aussieht. Aber ich muss sagen, frische Luft, Bewegung, Sport, Meditieren, auf jeden Fall. Also das muss dabei sein.
Okay, okay. Gut, lass uns auf die Reise zu sprechen kommen. Du hast 6 Monate oder 8 Monate vor Reisebeginn gekündigt und angefangen, so alles in die richtigen Wege und Bahnen zu leiten. Hattest du einen Plan?
Ja, auf jeden Fall. Also plan jetzt, wo ich hinreisen will oder für die Planung den Plan?
Fangen wir mal mit der Planung, dem Plan. Also wusstest du, wo du hin möchtest?
Ich hatte so eine grobe Vorstellung, aber war auch offen, weil ich hatte nicht alles vorgebucht oder so, gar nicht.
Du hast viel One-Way-Tickets hast du gemacht,
genau,
ne?
Ja.
Und wie bist du bei der tatsächlichen Planung vorgegangen? Also erzähl uns mal durch, also du hast die Entscheidung getroffen, okay, also der Arbeitgeber ist es nicht, ich muss mich irgendwie selber schützen und Reisen ist halt irgendwie so meine Therapie. Das ist so mal die Entscheidung, aber von der Entscheidung zur Umsetzung, also am Frankfurter Flughafen zu stehen oder in einem anderen Flughafen zu stehen und in den Flieger zu steigen, in der Zwischen passiert viel. Wie sah diese Zeit aus?
Genau, also ich bin ja ein Fan von To-Do-Listen, auch im Business sowie auch privat. Habe mir verschiedene Listen, auch Excel-Tabellen, Finanzpläne, alles aufgeschrieben. Ich bin auch so ein Fan von selbstgeschriebenen To-Do-Listen, damit ich da mit einem schwarzen Edding richtig schön das durchkreuzen kann.
Ist hier für den Kopf ganz, ganz wichtig.
Genau,
ne? Also,
ich schreibe sogar manchmal.
Ist tatsächlich abzuticken.
Hinterher noch Sachen auf, die noch nicht draufstanden, um sie durchzustreichen. Genau, also ich hatte einen Plan für meine Packliste. Was brauche ich alles für ein Jahr beziehungsweise für eine Woche? Weil man kann ja waschen und so weiter und so fort. Es gibt alles vor Ort, man muss gar nicht so viel mitnehmen. Habe ich diese ganzen Utensilien wie so eine Wäscheleine, meinen Reiserucksack, meinen Tagesrucksack, will ich doch mit dem Koffer reisen, Reiseapotheke, also alles zum Thema Packen, eine Liste. Dann hatte ich eine Liste Finanzplan. Wo will ich hin? Also welches Budget möchte ich mindestens erreichen? Wie viel Geld muss ich monatlich vor meinem Gehalt zurücklegen? Welche Apps kann ich kündigen? Sowas wie Netflix und Spotify. Spotify habe ich gelassen. Es geht nichts über Musik. Aber sowas wie Netflix habe ich gekündigt und Fitnessstudio und so die ganzen Sachen. Alles, was man nicht braucht. Dann habe ich ganz viele Sachen, habe ich meine Wohnung angeguckt. Weil ich ja gekündigt habe, ich brauche die ganzen Möbel alle nicht mehr. Also habe ich eine Liste gemacht, mir Preise überlegt, alles fotografiert, in eBay oder auf eBay reingestellt. Habe natürlich zeitlich geguckt, okay, dann bin ich aus der Wohnung raus, bis dann muss alles verkauft sein. Oder einen Nachmieter zu finden, der das meiste übernimmt. So ist es zum Glück auch gekommen, war natürlich dann viel entspannter. Ja, und habe mich natürlich informiert, in welches Land will ich reisen, weil wie sind die Einreisebedingungen, weil es war während Covid.
Natürlich.
Das hat natürlich alles nochmal erschwert. Dann eine Liste für die ganzen Impfungen. Bin ich natürlich zum Tropenarzt, habe mich informieren lassen, obwohl man das eigentlich schon als Reisefee weiß, was man braucht, aber muss sich ja nochmal beraten lassen. Bin dann zur Hausärztin und habe gefühlt 50.000 Spritzen immer denselben Arm. Zack, rein und währenddessen nochmal die ganzen Covid-Spritzen. Gut, da sollen jetzt Leute wieder sagen, manche sind dafür, manche dagegen, ist ja jetzt erstmal wurscht. Hab mir also die ganzen Impfungen geholt, ein Notantibiotikum von meiner Ärztin noch mitgeben lassen, falls ich mal mitten im Dschungel bin und irgendwas habe, dass ich mir gleich das reinschmeißen kann. Und ja, ich glaube so, das ist das meiste, was man so braucht. Und dann habe ich nach und nach, Tag für Tag, natürlich dann auch gegoogelt, was will ich mir angucken, wo sind meine ganzen Freunde, aber ich habe ein riesengroßes Netzwerk weltweit, wen kann ich besuchen, wann hat jemand Zeit, kennt, wenn ich irgendwo hin will, hat er vielleicht einen Onkel, der da irgendwo lebt oder wie auch immer, dass man halt schön seine ganzen Verbindungen nutzen kann und ja, und das hat auch wirklich dieses Jahr gebraucht, um das alles zu planen, weil es ein großer Aufwand ist, sowas zu planen, ja. Das hat mir auch total viel Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Also selbst wir als Profis, die halt immer unterwegs sind, Reisen planen, braucht unglaublich viel Zeit. Ich glaube, ein normaler Urlaub sagt man im Durchschnitt so 60 Stunden. So mindestens. Für so ein 10 Tage, 14 Tage Urlaub auf eigene Faust, nicht Pauschalreise, braucht so 60 Stunden Planung. So eine Weltreise dann entsprechend ein bisschen mehr.
Ja.
Wo ist es überall hingegangen?
Also ich wollte eigentlich in Südostasien anfangen, aber während Covid, ich erinnere mich nur noch so ein bisschen, das war alles irgendwie alles war geschlossen, man kam nicht rein oder es war mir zu kompliziert oder ich wollte in Indonesien beginnen und ich glaube, da war alles zu, man durfte nicht rein. Also habe ich überlegt, weil ich immer im Sommer reisen wollte, immer in der Sommerzeit, gut, gehe ich halt nach Südamerika. Fange ich dort an. Und da habe ich erstmal eine Freundin gefragt, bevor ich wusste, dass es nach Südamerika geht, wer hat denn jetzt demnächst im Januar 1-2 Wochen vielleicht Zeit, mich zu treffen? Und dann kam eine Freundin und hat gesagt, hier, ich habe noch eine Woche Urlaub, aber erst eine Woche später als dein Datum, ist so kein Problem, dann fange ich halt in Rio an. Also habe ich mir ein One-Way-Ticket geholt und bin erstmal nach Rio geflogen. Da war ich eine Woche, also mit Brasilien, da habe ich angefangen. Dann ging es nach Argentinien. Da war ich ja im Auslandsstudium schon und immer wieder mal dort, dachte ich so, da muss ich sowieso vorbei, um meine Leute zu sehen. Dann wollte ich nach Chile, aber während Corona war die Einreisebestimmung total bescheuert. Man hätte einen PCR-Test machen müssen, 2 Wochen in ein Quarantänehotel, in ein sehr teures Quarantänehotel und dann nochmal einen PCR-Test. Und ich habe mir gesagt, nee, sorry, das tue ich mir nicht an. Chile muss warten, dann geht's nach Peru. Und Peru stand gar nicht auf meiner Liste. Aber ich dachte mir, ich brauche jetzt irgendwas anderes und war die beste Entscheidung. Peru ist so ein fantastisches Land, so ein tolles Reiseziel. Habe Freunde, die sind dahin ausgewandert, also wer noch nicht dort war, auf jeden Fall hingehen. Dann ging es nach Kolumbien, nach Mexiko, nach Guatemala und Kanada und Los Angeles. Dann bin ich rüber nach Fidschi geflogen. Dann Indonesien und Singapur, genau. Und dann hatte ich überlegt, ich bin extra nach Singapur, weil wollte ich schon immer mal sehen und dachte ich so, okay. Also ich war schon mal vorher da, aber es war nicht so wirklich so ein Sightseeing-Trip und habe dann so überlegt, okay, mache ich jetzt nochmal Südostasien oder geht's zurück? Und dann habe ich gesagt, nee, es geht jetzt zurück, weil ich hatte genug von der Sonne, ich wollte nicht mehr schwitzen, ich wollte diese Luftfeuchtigkeit nicht mehr, ich hatte wieder richtig Lust auf einen warmen Kakao und einen Tee und Kuschelsocken und auf die Couch und draußen die Spaziergänge mit der kalten, frischen Luft und Zwiebellook und Schal und gemütlich hatte ich einfach Lust. Und ich war auch in einer Beziehung, muss man dazu sagen, die wartet natürlich dann auch zu Hause und freut sich dann, wenn man nicht nochmal 3 Monate länger reist. Und obwohl wir uns 2-mal unterwegs getroffen haben. Und ja, das waren so meine Reiseziele.
Sehr cool. Ich glaube, Neuseeland hast du vergessen.
Oh, Neuseeland habe ich vergessen. Wie konnte ich nur?
Okay, sehr gut. Ich kenn deine Reiseliste besser. Ja.
Danke. Ich sag ja, das habe ich ja vor dem Gespräch schon gesagt. Ich bin so euphorisch, dass ich dann irgendwelche Sachen vergesse. Oh, ja.
Und aber auch cool, dass das geht in einer Beziehung. Also ich meine, ich weiß, dass das geht, aber das einfach immer mal wieder Beweise. Wir haben schon öfters mal Solo-Reisende gehabt, die in einer Beziehung waren. Tatsächlich auf unseren Gruppenreisen habe ich immer sehr, sehr viele Frauen dabei, wo der Mann keinen Bock hat auf die Reisen und zu Hause bleibt und die Frau alleine die Welt entdeckt. Und ich finde das mega cool, dass man halt eben dieses Vertrauen hat und diese Offenheit und sagt, ey, komm, ich stehe dir da nicht im Weg und du scheinst es zu brauchen.
Ja, weil während Covid war mir so eng, die ganze Zeit, es hat funktioniert. Und dann war halt die nächste Hürde, sage ich mal, wenn wir so eng sein können, wie wird es denn sein, wenn wir komplett getrennt sind, über Kilometer entfernt, also tausende von Kilometern. Und es hat auch wunderbar funktioniert. Vertrauen ist das A und O.
Ja. Ja, ich finde halt, heutzutage ist es halt nochmal ein bisschen leichter durch die ganze Technik, die wir haben.
Ne? Auf jeden Fall, ja.
Also das ist früher schon auch echt krass gewesen. Und vor allem, also früher musstest du es dir leisten können. Mhm. Heutzutage ist es halt dank Technik halt wirklich, also umsonst. Ja, also, aber früher hast du wirklich sehr, sehr viel Geld für Internet gezahlt, um halt mit deinen Liebsten in Kontakt zu bleiben. Okay. Du hast gestartet in Argentinien, Brasilien. Du bist nach Rio geflogen und dann bist du, was war das erste Mal Brasilien?
Ja.
Warum Brasilien? Weil der Flug nach Sao Paulo so günstig war?
Nee, ich bin nach Rio geflogen.
Okay.
Also ich war eigentlich schon mal in Brasilien, aber nur zur Notlandung, das zählt nicht, das ist eine andere Geschichte. Aber Brasilien, weil ich wollte ja im Sommer anfangen und ich hatte ja gefragt, wer hat Zeit, wer kann mich sehen? Und eine Freundin, die ich in Argentinien vor 10, jetzt 11 Jahren kennengelernt habe, die meinte, ich bin in Brasilia, also in der Hauptstadt, ich habe dann nochmal eine Woche frei, komm mich besuchen. Und also mich und meinen Mann besuchen, wir zeigen dir die Stadt und bla bla. Und ich so, ja cool, mache ich. Warum nicht? War ja offen und frei, konnte mich entscheiden und bin dann halt vorher die Woche nach Rio geflogen. So kam es dazu.
Okay, ich finde es eigentlich ganz cool, weil du halt so mit den ganzen Locals unterwegs gewesen bist und natürlich halt auch Orte und vielleicht auch Länder halt auf eine andere Art und Weise kennengelernt hast. Mhm. Brasilia ist ja auch so eine krasse Stadt, oder? Also so mitten im Dschungel. Also die haben ja Sao Paulo und Rio nicht als Hauptstadt gemacht, sondern haben einfach auf dem Papier eine neue Stadt da mitten in den Dschungel gesetzt.
Ja.
Ist die nicht so auch kastenförmig irgendwie?
Ja, genau. Und halt auch so eigentlich kein Ort, um Urlaub zu machen.
Ja.
Also das ist dort wird Geld gemacht, sage ich mal. Dort sind die Arbeiter, die Finanzämter, die ganzen Wirtschafts- und so weiter. Also da ist wirklich Politik und ja.
Ja, aber ist auch ein ganz cooler Start eigentlich, ne? Also man sagt immer was ganz anderes. Wie war das?
Nicht so, wie ich mir Brasilien vorgestellt habe.
Das war dann keine schon, Copacabana.
Nee, das war dann eher Rio oder Floripa, also Florianopolis. Aber ich muss sagen, ich wäre jetzt so nicht hingeflogen, weil es ist für mich so, wie wenn es jetzt nach, und es soll jetzt keine Wertung sein, was weiß ich, nach Duisburg geht oder so, war ich jetzt noch nicht. Aber einfach so von der Vorstellung her, da will man jetzt irgendwie nicht hin. Aber in Brasilia war es halt schön, weil ich halt gleich meine Freundin an der Seite hatte und ihren Mann. Und die haben mir halt, wie du sagst, auf ihre Weise ihre Stadt gezeigt. Also sie kommen nicht mal davor her, aber da sind sie halt wegen des Geldes, um Geld zu verdienen. Und es war total schön, weil wenn ich da alleine durchgegangen wäre, hätte ich ja dann... Ich kann das immer nicht beschreiben. Also ich bin wie ein Local da durchgelaufen, weil ich halt die an meiner Hand hatte gefühlt. Und wir sind in die Cafés und die Restaurants und die Salsa-Bars oder Samba-Bars gegangen, wo halt die Locals hingehen und nicht, wo man als Touristin geht, wo sowieso alle Deutsche sitzen, so nach dem Motto. Und das ist mir beim Reisen auch immer ganz wichtig. Ich habe kein Problem, Deutsche zu treffen, aber bitte nicht in Riesengruppen, so wie jetzt auf den Malediven letzte Woche. Da dachte ich mir so, um Gottes Willen, nur Deutsche. Also war mir vorher schon klar. Aber da ist es halt immer wichtig, wenn die Locals mich an die Hand nehmen und mir ihr Land zeigen, so wie sie es erleben. Und wie es auch wirklich, wie die Realität ist, wo die Armut auch ist und nicht nur, wo die Touristen halt hingehen, weil die es schön haben wollen.
Mhm. Ja. Du hast ganz kurz, du hast ganz groß über Peru gesprochen. Wie begeistert du von Peru warst. Ich war mal in Chile und fand es richtig cool. Und da haben mir die Locals gesagt, also wenn du es hier cool findest und auch das Essen magst, dann musst du mal nach Peru gehen, dann das wirst du lieben, weil das der Mix aus geiler Landschaft, coole Leute und mega, mega Essen ist. Ja. Was ist es, was dich so fasziniert hat?
Also ich habe mir so eine kleine Notizliste zur Seite gelegt, falls ich irgendwas vergesse und ich erinnere mich, da habe ich draufgeschrieben, Landschaft, Leute, Essen, genau die drei Sachen. Es ist einfach... Egal, wo du hingehst, es schmeckt bis auf den letzten Salzkorn. Es ist der Wahnsinn. Egal, ob du Pasta bestellst, ob du Meerschweinchen bestellst, das ist ja die Delikatesse, ob du Rind bestellst oder Fisch oder völlig egal, Kartoffelsalat, du kannst da alles essen. Das ist ja auch das Land der Kartoffel. Es ist einfach, okay, Deutschland auch, aber es ist einfach, manche reisen nur hin wegen des Essens. Und das Spanisch ist ganz klar, du verstehst alles. Also ich spreche fließend Spanisch und das ist halt was ganz anderes als das argentinische Spanisch oder das kolumbianische Spanisch oder mexikanische oder so. Also Peru ist so, ließ man nicht sofort hin. Das ist immer so, wenn ich über ein Land spreche, will ich immer gleich wieder hin. Viele reisen nur hin wegen Machu Picchu. Das finde ich mal ein bisschen schade, weil das Land hat viel mehr zu bieten. Es gibt den Amazonas, es gibt die Wüste, es gibt Strände zum Surfen, es gibt Städte wie Lima, die total... modern ist, dann gibt es kleine süße Städte wie Cusco, also total süß, und Arequipa und ach, es ist einfach, es gibt alles in diesem Land und dazu die Leute, die sind so freundlich und dann das Essen und die Musik und oh, dieses Ganze so urig und so von früher noch, also es ist alles noch so geblieben und das ist gleichzeitig in Lima gibt es aber auch wieder das Moderne und den Kontrast, den krassen Kontrast, wie man das ja jetzt auch in vielen Ländern sieht und du musst dahin.
Oder ihr müsst dahin. Hört sich so an. Ich habe es bisher immer noch nicht geschafft. Südamerika ist tatsächlich noch so ein Kontinent, der noch relativ leer ist. Gut, wenn man einmal in Brasilien war und wenn man einmal irgendwas gesehen hat und das ganze Land wegscratcht, dann ist natürlich schon ein großer Teil gesehen. Aber war ich auch noch nicht. Also ich muss auf jeden Fall nochmal runter. Argentinien habe ich übrigens auch ganz groß auf meiner Liste.
Auf jeden Fall. Aber in Peru unbedingt, wenn du Machu Picchu sehen willst, wander dahin. Also fahr von Cusco mit dem Bus aus in die letzte Stadt. Das ist eigentlich ein Dorf. Also es ist ein letztes Städtchen, Aguascalientes. Und dann läufst du da, wo dich der Bus rauslässt, so 1 bis 3 Stunden, je nachdem, wie schnell du gehst. Ich glaube, ich war 1,5, 2 Stunden unterwegs. Läufst du an den Bahngleisen entlang bis nach Aguascalientes. Du kannst auch 4 Tage wandern bis nach Machu Picchu hoch. Das geht auch, aber das wollte ich nicht. Dann schläfst du dann Nacht und morgens früh geht's gleich hoch. Entweder per Bus oder per Treppe. Also per den ganzen Stufen. Und ich muss sagen, der Weg dorthin, dieser Weg an den Gleisen, war so krass, was so mit einem passiert, das hört sich jetzt wieder so spirituell an, aber du hast halt wirklich Zeit, über alles und nichts nachzudenken. Und der Moment, wenn du dann oben angekommen bist, morgens dann am nächsten Tag, ist schön, du bist da und hier waren die Inka und es ist schon so lange her und was die da schon gemacht haben und die schon vom Wissen her und so weiter. Das ist so interessant, aber ich fand diesen Weg dorthin irgendwie krasser. Und dann kam auch der Zug vorbei und ach, das war einfach, du kannst auch mit dem Zug fahren, das geht auch. Ich bin hingelaufen mit dem Zug zurück, genau, dass ich beides mal kennenlerne.
Ich finde bei diesen ganzen Inka-Kulturen, finde ich so spannend, dass sie ja vor so vielen Jahren diese Steine so gesetzt haben, dass sie heute, also dass sie halt auf einen Millimeter genau, so präzise, dass sie halt erdbebensicher sind, dass sie diese ganzen Terrassen so genutzt haben. Mhm. Also das alles theoretisch wissen, ich war noch nie dort. Aber
aber das wird dir dort auch erklärt.
Ja?
Ja.
Ja, das ist cool.
Auch in Chile, diese auf der Osterinsel, frage ich mich auch so. Es fragt sich, wie sind die da hingekommen? Wie sind diese Figuren da überhaupt entstanden? Oder auch die Pyramiden. Wie soll das denn mitten im Nichts? Also halt, ja, das werden wir nie erfahren.
Ja. Es ist wahnsinnig faszinierend. Kolumbien war, ich glaube, Lebensmittelvergiftung. Ich glaube, war Blutvergiftung auch in Kolumbien?
Nee, war in Argentinien, aber schon okay. Nicht auf der Weltreise.
Okay, aber Lebensmittelvergiftung, eine ziemlich krasse, mit Krankenhausaufenthalten, ja. gehört beim Reisen halt irgendwie auch dazu, ne?
Ja.
Also bei so krassen Reisen.
Ja, nur muss es nicht so krass sein. Also ja, es gibt
Was war?
Also ich hatte halt eine richtig krasse Lebensmittelvergiftung, die 2 Wochen lang so war, wie was meinte, nur 3 Tage haben. Das hatte ich halt komplett 2 Wochen. Ich kann bis heute nicht sagen, was es war. Entweder war es der Fisch, das Obst oder irgendwelche Eiswürfel, weil man weiß ja nicht, aus welchem Wasser die da die Eiswürfel gemacht haben oder ob das Obst gewaschen war oder in einem Restaurant halt oder der Fisch. So eins von den 3 Sachen, anders kann ich es mir nicht erklären. Ist ja auch schlussendlich völlig egal, was es war. Jedenfalls war ich in Cartagena und hatte da gerade eine Tour zu verschiedenen Inseln mit Locals und habe dann auch Franzosen noch kennengelernt und der eine hat es auch, also kann es auch sein, dass es der Fisch war. Jedenfalls war ich ein bisschen in Cartagena und wollte dann, wo bin ich denn dann hingeflogen? Nach San Andrés fliegen, auf die kolumbianische Insel. Und in der Nacht zum nächsten Tag, wo ich abfliegen wollte, merkte ich so, oh, ich muss mich, glaube ich, übergeben. Ja, und dann musste ich mich nicht übergeben, sondern gefühlt der ganze Körperinhalt kam raus. Das hatte ich noch nie. Es war so krass. Da musste ich gleichzeitig zur Toilette. Ich gehe jetzt mal nicht ins Detail und alles klar. Also es war Katastrophe. Und
jeder, der schon mal eine Lebensmittelvergiftung hatte, der weiß also, ganz genau, wie es war.
Es war alt, es war gigantisch, sage ich mal. Es ist einfach nur krass. Und ich hatte gleichzeitig auch irgendwie Angst. Ich so, was passiert mit mir? Ich wusste, es ist zwar nur Übergeben und Durchfall, aber halt im großen Ausmaß. Und ich hatte so, ich bin ganz alleine in Kolumbien. Ich kenne gerade mal ein bisschen die Rezeptionistin, mit der man sich so angefreundet hat. Und ist es gerade mitten in der Nacht. So, und dann habe ich gesagt, gut, leg dich wieder ins Bett, putz noch mal Zähne vorher so. Und dann wusste ich, okay, es wird noch mal kommen und noch mal kommen. Und ich wusste ja am nächsten Tag diesen Flug. Und ich wollte den einfach nicht verpassen. Ich dachte, du bist stark, du machst das. Gott, dieser Flug, ey. Ich kann es keinem empfehlen, das zu tun, aber ich bin dann wirklich geflogen. Ich habe meinen Rucksack die ganze Zeit auf der Straße geschoben, gezogen. Ich war total außer Kraft. Der Taxifahrer hat mir noch Cracker besorgt und Wasser und hat mich sogar noch da, also noch für mich eingecheckt und alles. Dann bin ich ins Flugzeug San Andrés angekommen und ich wusste, ich hatte dann noch Fieber gekriegt und so weiter. Man nimmt ja dann seine Tabletten, aber in einem anderen Land funktionieren diese Tabletten nicht, auch wenn sie in Deutschland funktionieren würden. Es funktioniert einfach nicht. Also habe ich einen Tag später, morgens um 5, den Local angeschrieben, der mich auch am Flughafen, den ich da getroffen habe, der mich zum Hostel gefahren hat, habe ich geschrieben, kannst mich bitte ins Krankenhaus fahren, ich brauche sofort Arzt. Man merkt ja irgendwann so, es ist ein Gefühl, ich brauche jetzt wirklich Hilfe. Und dann hat er mich abgeholt. Weil das Fieber ging auch nicht runter, ich hatte Schüttelfrost und Fieber und Durchfall, das hat alles nicht aufgehört und dann direkt ins private Krankenhaus, kann ich auch jedem empfehlen, also nie ins Öffentliche gehen, immer schön in die privaten und bezahlst und dann kommst du halt gleich ran und der Arzt hat so gesagt, warum kommen Sie jetzt erst, so nach dem Motto, es war wieder kurz vor 12, ich so, ja gut, das merke ich jetzt auch gerade, aber ich bin halt so jemand, ich mache erstmal selbst so ein bisschen so und hat halt nicht funktioniert, genau, und dann war ich da gleich 3-mal an Tropf, also hier 3-mal solche Natriumchloridlösung ran, Blutentnahme, Stuhlprobe, das ist kein Parasit ist oder so, zum Glück nicht. Sondern es war eine krasse Lebensmittelvergiftung, habe dann irgendwie 5 oder 6 verschiedene Tabletten bekommen und Lösungen und Flüssigkeiten, die ich zu mir nehmen sollte, die nächsten 2 Wochen und so weiter. Dann bin ich wieder zurück und habe halt gemerkt, die nächste Woche, es wurde nicht besser. Es war genauso wie am Anfang. Ich musste mich nicht mehr übergeben, aber der Durchfall war halt noch da. Keine Kraft, egal was ich zu mir genommen habe. Gleich wieder ausgespuckt, da musste ich dann wieder spucken und dachte, das ist ja nicht richtig. Ich habe richtig abgenommen, war schon total mager und bin dann wieder ins Krankenhaus. Da war ich aber dann in einer anderen Unterkunft schon, weil ich bin immer so, wenn ich an einem Ort länger bin, will ich nicht immer nur an demselben Ort schlafen, sondern ein bisschen mehr noch den Ort kennenlernen und war dann bei einer Familie und die haben sich so lieb um mich gekümmert. Ich wurde dann sogar noch Die Mama hat mich mit, wir sind erst ins öffentliche Krankenhaus, weil wenn ich operiert werden müsste, sind dort die Ärzte zum Operieren. Und ich habe gesagt, ich will aber nicht ins öffentliche, weil da muss man so ewig warten, bis man rankommt. Und das war auch so. Und dann haben wir entschieden, gut, wir fahren jetzt doch ins Private wieder. Und dann war aber die Tochter, die das Auto hatte, musste arbeiten, die war nicht da. Die Mama war mit mir im Krankenhaus. Also hat sie den Sohn angerufen, der mich dann mit dem Moped zum privaten Krankenhaus, und ich hing da wie so eine Leiche, gefahren hat. Und dann musste ich da ein paar Tage auch bleiben, 2 Tage, und bis noch mehr Tabletten und wieder Untersuchungen. Und nach 2 Wochen war das Ganze, sage ich mal, in Ordnung, wo es wieder ein bisschen schöner zuging. Und dann brauchte ich bestimmt so 4 Wochen, bis ich wieder zurück im Leben war. Also das war krass, weil ich bin dann noch zu anderen Freunden geflogen, die Ärzte sind. Die habe ich in Bogotá kennengelernt, in der Hauptstadt. Die wohnen in Cali. Und die haben mich dann auch noch zu Ende gepflegt. Und ach, was da alles passiert ist, ich könnte die Geschichte, dass ich auch nachts aufgegabelt wurde von einem älteren kolumbianischen Ehepaar, die mich dann zu den Freunden gebracht haben. Und alle und meine Freunde David und Alejandro, nein, du kannst dich nicht von Fremden in Kolumbien mitten in der Nacht zu uns bringen, die bringen dich noch um. Und ich so, Gott, pass mal auf, ich habe so ein Menschengefühl, das wird schon funktionieren, hat auch alles geklappt. Aber es war halt so, es war alles zu viel in diesem Moment. Das war krass. Allein nur diese 4 Wochen von der Weltreise, das war heftig, ja.
So hört sich das an. Ich musste jetzt die ganze Zeit an einen Gast hier im Podcast denken, dessen Name mir jetzt entfällt, der vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, aber der auch in Südamerika unterwegs war. Österreicher ist er, glaube ich, gewesen. Mhm. Und er ist die ganze Zeit ohne Krankenversicherung unterwegs gewesen.
Oh Gott, nee.
Und für mich, ich erinnere mich, also damals habe ich auch gesagt, so, sag mal, also kostet irgendwie 11 Euro oder weiß ich nicht. Wenn dir halt was passiert, bist du halt abgesichert, ne? Und ich wenn ich so eine Geschichte höre, aber ich meine, du musst ja doch nicht mal irgendwie krass auf ein Abenteuer gehen und abstürzen oder so, sondern einfach nur das falsche Essen.
Ja.
Und dann bist du so, pardon, mal French, am Arsch.
Ja. Und es ist auch ganz einfach. Du kriegst die ganzen Belege, die reichst du halt online per App ein bei der Krankenversicherung. Und ich hatte es, bin am nächsten Tag oder manchmal 3 Tage später das Geld wieder zurück. Also völlig. Ja. Und ich hatte, glaube ich, ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe. 400 Euro? Ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall irgendwie ein paar hundert Euro für die Versicherung für das Jahr. Und am Ende habe ich das rausbekommen. So oft hatte ich leider Sachen auf der Weltreise. Also das ist schon, ja. Das war dann am Ende, haben schon meine Freunde so gesagt, ich dachte, du willst die Welt kennenlernen und nicht die ganzen Ärzte in den Ländern kennenlernen. Ich so, ja, so war's.
Sometimes you lose, sometimes you win. Idealerweise verlierst du dieses Spiel, diese Investition, weil dann hast du eine geile Zeit gehabt und eben diese ganzen Erlebnisse nicht gehabt. Aber wenn du sie dann hast, dann bist du wenigstens auf Nummer sicher.
Und was ich auch immer sage,
ja?
Nee, sag du erst.
Nee, belanglos, Kolumbien ist jetzt zum Glück nicht so teuer, aber wenn das in Kanada oder USA gewesen wäre, dann wäre es noch viel teurer geworden.
Ja, genau, weil USA musst du ja, wenn du eine Versicherung abschließt, musst du ja mal sagen, ist USA und Kanada inkludiert oder nicht. Ich hatte mit,
weil ich auch deswegen ist dann auch so teuer geworden, weil genau, wenn sie nicht, genau, wenn du
dann,
ohne USA und Kanada bist du nämlich bei ungefähr 11, 15 Euro im Monat,
genau,
oder so.
Ja.
Und mit Kanada, USA bist du halt schnell mal bei 40 oder 50 Euro.
Ja, und was ich halt sagen will, jeder, der jetzt hier zuhört, es soll euch nicht abschrecken, auf Reisen zu gehen, weil man kann sich auch hier am Essen anstecken. Sei es nur Sushi oder irgendein schlechtes Ei oder was auch immer, Fleisch. Es kann auch hier passieren, in Deutschland. Und vor Ort sind auch immer Menschen, die helfen. Menschen, die freundlich sind, dir die Hand ausstrecken und einfach für dich da sind, dich in den Arm nehmen, dich zum Arzt fahren, dir eine Suppe kochen, dir deinen Lieblingsobstsalat holen von der Ecke, vom Kiosk. Es gibt diese Menschen, und Leute, die viel reisen, wissen das auch, dass viele freundliche, offene Menschen da draußen auf dich warten und dich kennenlernen wollen und sie dir dein letztes Hemd noch geben würden. Und es gibt überall Ärzte. Ist einfach so. Also das soll einem jetzt nicht abhalten, nicht auf Reisen zu gehen.
Absolut. Stimmt. Also es gibt, ich sage immer, wer viel reist, dem passiert auch viel. Positives und Negatives oder Neutrales. Aber es sollte einem niemals abschrecken, weil ich glaube, am Ende des Tages, wenn man dir so zuhört, dann merkt man ja deine Euphorie. Du redest über eine Lebensmittelvergiftung genauso euphorisch wie über das Essen in Peru. Also deswegen, also es sind halt einfach dann trotzdem geile Erlebnisse, weil ich glaube, dass am Ende des Tages diese Erfahrung, auf die hättest du zwar verzichten können, aber so dieses Zwischenmenschliche und dieses, dass deine Freunde da in Cali so nett waren oder dass die Leute halt da auf San Andres so großzügig und so freundlich waren und alle stehen und liegen gelassen haben und die so geholfen haben und diese Herzlichkeit, die du halt in anderen Ländern bekommst, das sind halt schon Erfahrungen und Erlebnisse, die du halt eben mitnimmst. Und das ist halt etwas, was du, glaube ich, in Deutschland zwar schon auch bekommst, aber halt schon halt begrenzt und schon schwer zu finden ist.
Weil du es gerade sagst, schwer zu finden. Als ich in dem Hostel war, in der ersten Unterkunft aus San Andres, war da ein Biologe, der hieß Gabriel. Und ich bin halt nachts ins Krankenhaus mit dem Local gefahren und dann haben die sich halt gewundert, wo ich bin. Und in Deutschland würde nie ein Hostelbesitzer oder dort jemand, der dort mitarbeitet, ein Mitarbeiter, würde nie auf die Idee kommen, Krankenhäuser abzufahren. Wo ist denn Julie? Und er hat's getan. Und ich lag halt wie so eine lebendige Leiche am Tropf und hab halt auf meine Blutergebnisse und so weiter gewartet. Und auf einmal klopft's an die Tür und er steht da und meinte so, ja, ich war schon in zwei anderen Krankenhäusern. Ich hab dich gesucht, weil ich wissen wollte, ob alles okay ist. Ich war so gerührt, das würde nie jemand in Deutschland machen.
Ich glaube auch nicht.
Ja.
Also keine Ahnung, dafür reise ich zu wenig durch Deutschland oder um solche Erlebnisse zu haben. Dafür müsste man vielleicht halt auch andere Reisende oder fragen, die hier Urlaub machen oder durch das Land reisen,
ich denk
was
mir, wenn das
ihr
so
Eindruck von Deutschland ist. Weil ich glaube schon auch, dass wir es schon auch sehr hart ins Gericht mit uns selbst gehen, mit dem eigenen Land.
Ja, ich glaube auch, wenn man eher so ein großes Hotel würde jetzt nicht nach dir suchen, so mal dahingestellt. Aber ich glaube, wenn es so ein kleines Familienunternehmen ist oder so, schon eher. Also ja, je familiärer also, das ist, glaube ich schon.
Ja, also deswegen ist es immer so schwer.
Ja.
Also auf Deutschland zu haten ist relativ einfach, weil wir es so gut kennen oder immer der Meinung sind, dass wir es kennen.
Ja.
Genauso wie wir oft der Meinung sind, dass wir andere Länder sehr, sehr gut kennen, obwohl wir, also es ist diese Geschichte mit Auswandern, also ich bin ja schon sehr viel ausgewandert und hin und her gewandert und zurückgewandert und so. Und man denkt immer, man weiß, aber eigentlich weiß man wenig. Will damit gar nicht schlecht reden. Also das, was du sagst, halt untergraben. Aber weißt du, was ich meine?
Ja, ich entschuldige mich, falls jemand zuhört und das überhaupt nicht stimmt. Hier, ich entschuldige mich.
Nee. Falsch sagen, also, ja. Also es ist einfach, man muss immer. Ich weiß gar nicht, ob Deutschland immer so schlecht ist, wie wir es immer so reden.
Nein.
Also das ist einfach so dahingestellt. Ja. Mexiko war ein bisschen auch ein bisschen wieder interessant. Ich meine, ich freue mich auf den Tag, wo Corona keine Rolle mehr spielt in diesen Gesprächen. Aber ich glaube, ich muss da noch ein paar Jahre durch. Aber Corona spielt halt eben auch in Mexiko eine große Rolle. Mexiko war ja auch eines der Länder damals, die meinten, sie haben es ja nicht, weil also jeder durfte rein. Es war ja überhaupt gar kein Thema, erinnere ich mich noch. Sehr, sehr viele sind damals am Urlaub in Mexiko gemacht. Die Regierung hat das quasi so für sich so genutzt als USP,
ja.
Unique Selling Point. Hier ist alles erlaubt wie früher. Wie war die Realität? Wie sah das aus?
Ich kann es ja kurz nur sagen, weil ich glaube, die Zuhörer haben auch keinen Bock mehr auf dieses Thema. Und zwar, ich war in Mexiko, wo war ich überhaupt? Mitten im Dschungel. Ich weiß schon gar nicht mehr. Irgendwo mitten im Dschungel. Ich war gerade auf so einer Tour mit Paddeln und im Fluss schwimmen und so weiter und so fort. Also so unter Höhlen tauchen und keine Ahnung, alles so durcheinander. Und ich wusste noch, ich war in diesem Minivan mit vielleicht 10 Leuten und ein Mann saß vor mir und hustete sich die Seele aus dem Körper. Also so extrem. Und ich dachte nur so, wir waren auch alle mit Maske, und ich dachte nur so, die Maske bringt hier gar nichts. Ob sie überhaupt was bringt, weiß man nicht, aber ich werde mich hier anstecken. Ich wusste das schon. Und dann habe ich nur den Guides gesagt, Leute, weil ich ja kann ja Spanisch, hallo? Irgendwie mal Nee, der hat bezahlt. Ja, und? Der steckt uns alle an. Es war dann leider auch so, 2-3 Tage später, ich bin dann nach Guadalajara geflogen, um eine Freundin zu besuchen, die ich vorher in Peru kennengelernt habe. Ganz viele Mexikaner habe ich dann nach und nach in Mexiko abgeklappert. Und dann war ich in Guadalajara und komme an. Nachmittags und abends waren ihre Freunde da und dann haben wir da halt so einen Taco-Abend gemacht und auf einmal brennt es in meinem Hals. Und ich hatte vorher noch nie Corona. Ich hatte mich noch nicht einmal angesteckt, das war das erste Mal. Und ich nur so, das ist bestimmt das von der Tour. Und dann habe ich das gleich meiner Freundin erzählt, dass sie Bescheid weiß, dass es sein kann, dass ich jetzt hier gerade alle Leute anstecke. Jedenfalls in kurz, ich habe sie dann leider angesteckt. Bevor ich aber wusste, dass es Covid ist, dachte ich erst gut, Mandelentzündung. Hatte ich oft mal, Klimaanlage, draußen heiß, wieder kalt, immer Bus, Flugzeug und so weiter, Flughäfen, Geschäfte und draußen ist wieder heiß. Kann man sich erkälten, geht auf meine Mandeln. Was habe ich gemacht? Mein Notantibiotikum rausgeholt und angefangen es zu nehmen. 3 Tage später, es wird immer schlimmer. Meine Stimme war noch nie weg in meinem Leben. Ich hatte noch nie solche Schmerzen im ganzen Körper. Ich konnte nicht schlucken, selbst Wasser schlucken war eine Katastrophe oder Tee. Es hat so weh getan, man gefühlt hatte ich solche Mandeln. Ich bin dann zum Arzt gegangen, erstmal zu so einer Art kleinen, es war so eine kleine Hütte, sage ich mal, damit sich mir jemand meine Mandeln anguckt, weil ich dachte, Mandelentzündung, was soll es denn sein? Und sie hat gesagt, ja, das ist eine Mandelentzündung oder eine Rachenentzündung oder was auch immer. Habe ich gesagt, ja, aber mein Antibiotikum wirkt nicht. Ja, probier das mal. Ich so, okay, gut, völlig egal, wieder reingeschmissen, die Tabletten, hat nicht funktioniert. Und dann war vorbei, Fieber und Katastrophe, ich konnte nicht mal mehr laufen. Meine Freundin hat mich ins Krankenhaus gebracht und dann, wie du sagst, in Mexiko gibt's ja kein Covid, kam die Ärztin mit Maske hier. So halt unter der Nase, halber Mund frei und ich nur so, ja, was ist denn jetzt, wenn ich irgendwas richtig Ansteckendes hab? Ja, du hast ein Corona-Gesicht, das sieht man. Und zum Glück konnte ich auch Spanisch, ich habe alles verstanden, wir haben so geredet. Und dann wurde halt der Test gemacht und es war wirklich Covid. Ich habe erstmal voll geheult, weil ich dachte nur so, Gott, man hört ja die Geschichten, man stirbt davon und keine Ahnung. Ja, auch wenn man total gesund ist, kann man davon sterben. Und letztendlich war es so, es gibt ja kein Heilmittel, also kein, weiß ich gar nicht, ob es jetzt gibt, aber irgendein Mittel, was man halt nimmt, dass es dann weg ist. Sondern sie hat mir halt eine Nasendusche verschrieben und Tabletten für den Hals und halt diese ganzen Sachen, die man halt bei einer Erkältung nimmt. Und so einen Trink, Hustensaft und Husten war auch richtig schlimm, der da noch kam. Und dann war sie sogar so, das würde in Deutschland aber wirklich keiner machen. Ich habe nämlich meine Ärzte gefragt, hat mir ihre Handynummer gegeben. Für den Fall, dass ich sie brauche. Und wir waren täglich mehrmals in Kontakt, weil sie sicher gehen wollte, dass es mir gut geht, weil ich musste ja in Quarantäne bleiben. Bei der Freundin, die sich dann leider angesteckt hat und ihre ganzen Sachen, auch ihre Reisen, die sie vorhatte, sie musste alles absagen. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Und sie war auch gerade dabei, sich selbstständig zu machen und das ging halt alles. Und ich so, ach du Kacke. Ja, und dann war es halt so, dass ich merke gerade, dass es doch länger wird, als ich anfangs meinte. Naja, jedenfalls habe ich dann gesagt, gut, 2 Wochen später, ich muss jetzt, war die Quarantäne vorbei, ich war auch negativ, aber ich war noch komplett ohne Kraft. Ich muss wieder an den Strand. Ich bin Ocean Girl, ich muss an den Strand und habe mir dann Flug gebucht nach Puerto Madryn unten in Süden und bin dann da erstmal hin und habe mir gesagt, ich muss meine Kraft wieder kriegen. Ich gehe jetzt jeden Tag am Strand spazieren. Bin halt jeden Morgen 1 Kilometer, dann 2 Kilometer, 3 Kilometer, 4 Kilometer, immer mehr, dass ich mehr Kraft kriege. Und ja, so war es dann auch, dass ich so nach 4 Wochen wieder zurück war. Also wie bei der Lebensmittelvergiftung, ich brauchte wieder diese 4 Wochen, bis mein Körper wieder so, und das kannte ich alles vorher gar nicht, ich bin sonst nie krank. Also vorher im Job war ich immer wieder krank, es ist halt, seitdem ich selbstständig bin, nichts.
Ich wollte gerade auf den Job tatsächlich ansprechen, weil du kommst ja aus dem Burnout, lange krankgeschrieben. Und ich wollte gerade fragen, wie ging es dir da eigentlich mittlerweile mental so zu diesem Zeitpunkt? Aber ich meine, du hast ja jetzt dann auch, ich weiß nicht, wie lange du jetzt unterwegs warst, aber du hast dann auch schon wieder einiges mitgemacht.
Ja, also dieser Klickmoment, wo ich gemerkt habe, boah, I'm back. Ich bin wieder zurück. Ich bin wieder die Alte und noch kräftiger, war 8 Monate, als ich 8 Monate am Reisen war. Dort gab es einen Moment, wo ich richtig gemerkt habe, ey,
welchen
hier bin
Land
ich.
War das?
Fiji.
Okay, es ist ja schon fast das nächste Land, ne? Du warst, glaube ich, noch in Guatemala und dann bist du auf die
Kanada
Fiji.
Kanada war auch noch.
Ah, okay.
Dann war nochmal Mexiko und Guatemala. Also es war halt sozusagen Kolumbien, ganz kurz Mexiko, Kanada, Mexiko, Guatemala, Mexiko und dann L.A. und dann Fiji.
Mhm. Was war auf den Fiji? Du warst da segeln, glaube ich, ne? 4 Wochen oder
genau.
So?
Genau. Während ich Corona hatte, kam eine Anfrage von einem Skipper, der mich gerne dabei haben wollte. Und dann haben wir halt telefoniert, uns kennengelernt per Videocall und mit seiner Frau auch, die dann nicht dabei sein wird. Und die wollte natürlich sicher gehen, dass ich jetzt nicht irgendwas anstelle mit ihrem Mann oder was auch immer. Deswegen hat sie da ganz viele Fragen gestellt. Ich habe gleich gesagt, keine Sorge, ich werde da nichts machen. Ich möchte einfach nur segeln lernen und die Chance einfach haben und dankbar sein, dass ich halt die Chance bekomme, auf diesem Boot zu sein. Genau, und da waren wir halt 4 Wochen unterwegs, mussten vorher halt eine Einkaufsliste schreiben für 4 Wochen, weil wir halt nie an Land sozusagen gehen, sondern immer nur auf dem Boot sind und Inselhopping machen, sag ich mal so. Also man ist schon an Land gegangen, aber jetzt nicht so, dass man halt wieder in ein Haus geht oder so. Haben halt eingekauft, hatten einen Mietwagen, noch waren auf Märkten, in Supermärkten. Ich habe noch nie so viel auf einmal eingekauft. Also Wahnsinn, krass. Haben dann den ganzen Tank gefüllt und noch extra diese, Kanister gefüllt, falls wir mehr Diesel brauchen. Genau, und dann ging's los und es war eine wunderschöne Zeit. Ich will immer nicht sagen, ich habe einen Lieblingsmoment beim Reisen. Gibt's nicht. Ich glaube, Leute, die viel reisen, wissen, man hat kein Lieblingsland. Also so geht's mir. Viele fragen mich immer, und was ist
immer das Letzte.
Ja, was ist dein Lieblingsland? Ich so, keine Ahnung. Ich war schon über 20 Mal in Portugal. Ich liebe Neuseeland. Ich liebe Argentinien. Peru ist toll. Hamburg mag ich total gerne, weil ich aus Hamburg komme. Jeder Ort hat sowas Einzigartiges und Besonderes und die sind so unterschiedlich alle, ich kann mich gar nicht entscheiden. Also wenn ich jetzt auch sagen würde, ja, wohin würdest du auswandern? Ja, keine Ahnung, mal hier, mal dort. So, am liebsten in jedem Land irgendein kleines Hütchen. Und dann gab es natürlich auf dem Boot, man kennt sich nicht, Reibereien, ist ja klar. Zwei Individuen treffen sich auf einmal, müssen 4 Wochen zusammen auf kleinsten Raum sein. Egal wie schön es draußen ist, kommen halt Situationen, wo man auch mal gegeneinander reibt. Und ich habe halt, ich will das jetzt hier nicht so sagen, aber es gab halt einen Moment, wo ich halt gemerkt habe, wenn ich jetzt noch im Burnout wäre oder diese Kraft nicht hätte oder noch so wie so ein Lappen, was ich vorhin meinte, ich bin so ein Lappen in der Ecke, wäre ich vom Boot gegangen. Und es war halt so ein Moment, da dachte ich nur so, Alter, ich bin wieder da. Ich stehe das hier gerade voll durch. Es kann mir sonst was gerade kommen, kann ein Komet neben mir einschlagen, völlig egal, ich gehe da durch, so, fertig. Und dann spricht man wieder miteinander, sagt, was ist passiert, man muss ja offen sein, Kommunikation ist immer das A und O, sage ich, egal in welchem Lebensbereich. Und haben wir darüber gesprochen, haben uns ausgesprochen und das war so eine Halbzeit, nach 2 Wochen. Und dann ging es weiter. Und da ist mir bewusst geworden im Nachhinein, das hätte ich vor 5 Monaten nicht hinbekommen. Da hätte ich abgebrochen.
Und auch eine tolle Erkenntnis, oder?
Auf jeden Fall. Und ich könnte jetzt auch wieder heulen. Ich bin so nah am Wasser gebaut. Das ist so, was man schaffen kann im Leben. Das ist, für manche denken sich so, oh Gott, die war 4 Wochen auf dem Boot und hatte da eine Reiberei. Ja, aber es ist halt außerhalb der Komfortzone, man ist mitten im Südpazifik, man kann nicht einfach sagen, ja, ich nehme jetzt meinen Rucksack und wandere hier mal kurz zur Insel, du bist halt im Wasser, du kommst da nicht weg, also du musst halt eine Lösung finden und die war dann auch da. Aber ja, das ist nicht einfach, aber wenn man es durchgestanden hat, kann man sich mal 5-mal auf die Schulter klopfen.
Ja, also das ist halt auch im Paradies.
Ja.
Gibt es Wolken, dunkle Wolken.
Das, ja.
Ich glaube, du bist dann von dort aus nach Neuseeland gegangen. Mhm. Du sagst, Neuseeland war deine Wahlheimat. Warum?
Weil ich damals nach dem Abi nicht wusste, was soll ich machen. Das ist ja immer dieses alte Wissen, oh, du musst jetzt studieren, du musst jetzt eine Ausbildung machen, dann bist du 40 Jahre im Job, um dann im Rente zu sein. Und dann kannst du machen, was du willst. So. Und viele haben noch diese Denkweise, aber viele andere denken auch wieder anders. Man muss nicht sofort studieren, klar, Bildung ist total wichtig, das will ich gar nicht, ich habe auch studiert und eine Ausbildung gemacht und Fortbildung und keine Ahnung. Aber die Welt bereisen, was wir am Anfang gesagt haben, ist einfach so wichtig. Also bin ich nach dem Abi als Au-pair nach Neuseeland gegangen. Und weil ich Kinder liebe, weil ich mit denen gerne Sachen unternehme, ihnen gerne was beibringe, Momente mit denen verbringe, gerne mein Englisch fließend machen wollte. Ich habe ja früher schon Sprachreisen gehabt in den Ferien nach Spanien und England und wollte das einfach vertiefen und einfach so eine Art Battle. Meine Mom ist schon so viel gereist, war aber noch nie in Neuseeland. Dann dachte ich so, gut, geht's nach Neuseeland. Warum soll ich wieder nach England oder Kanada? Neuseeland ist nochmal ein Stückchen weiter weg. Und Australien wollte ich nicht, jetzt nicht wegen der Tiere, weil man sagt immer so, nee, Australien hat die ganzen giftigen Tiere, was ja auch stimmt, aber für mich war so, nee, ich brauche dieses grüne, weiße Wolkenland Neuseeland. Und ja, dann bin ich dahin für ein Jahr. Genau, und habe mich da mit den Locals, klar, man hat auch andere deutsche Au-pairs kennengelernt und Franzosen und so weiter, aber ich habe mir wieder mein Netzwerk ausgebaut und war in zwei verschiedenen Gastfamilien, an zwei verschiedenen Städten, und ich wusste, ich werde irgendwann wieder dahin kommen. Und dieser Moment von Fiji nach Auckland, ich habe geheult wie ein Wasser, also es war wie so ein Wasserfall, aus Eimern hat es geschüttet aus meinen Augen, weil ich so glücklich war, es geht zurück, es ist so krass, weil die ganzen Emotionen, die ganzen Erinnerungen, alles kommt wieder hoch, aber ich wusste, es wird anders sein als damals. Mhm. Und das sage ich auch immer mit Argentinien, weil ich dort auch ein Jahr war während des Studiums, aber in Argentinien, die Rückkehr ist trotzdem oft immer so wie damals, weil die meisten dort noch sind, die ich kennengelernt habe. Aber Neuseeland sind viele gar nicht mehr dort. Auch Neuseeländer, meine Kiwi-Freunde, sind auch ganz viele ausgewandert. Aber ist jetzt ein anderes Thema. Und der Moment, wo ich wusste, Gott, meine Gastmutter wird mich einfach mal vom Airport abholen. Ich war fix und fertig. Das ist wie, keine Ahnung, so das erste Date oder so. So richtig so nervös und was passiert und obwohl man sich ja schon kennt. Und wir haben uns gesehen, wir haben beide geflennt und es war so wie früher. Als wenn ich nie weg gewesen wäre. Klar, das Haus war renoviert und sie hatte jetzt einen Hund und so und die Kinder sind nicht mehr 7, sondern 20. Aber das war so. Oh, ich habe in meinem alten Zimmer geschlafen. Oh, das war die Küche und der Ort. Ich weiß noch alles. Die Geschäfte, klar, gab es ein paar neue Geschäfte. Ich wusste noch alle Wege, als wenn ich da nie weg gewesen wäre. Und das war einfach. Ja, und dann
solche Geschichten können manchmal auch total daneben gehen, ne? Also gut, dass es gut gelaufen ist, weil oftmals ist die Erinnerung eine andere als das, was halt dann passiert, und man ist oft manchmal enttäuschter, weil man halt eben diese Erinnerung rausradiert hat und mit etwas Neuem überschrieben hat, was nicht so schön ist als die Erinnerung.
Oh, es war zum Glück nicht so. Also zum Glück nicht so, weil meine Freundin kam dann auch und wir sind dann neun Wochen zusammen, habe ich ihr Neuseeland gezeigt. Und das war für mich so, ich konnte in meiner Erinnerung schwelgen und gleichzeitig neue Momente mit ihr, Momente schaffen, genau. Und das war einfach toll. Das war einfach, jeder, der noch nicht da war, fahrt nach Neuseeland.
Das ist ein geiles Land. Also ich ich bin zweimal, glaube ich, in Neuseeland gewesen. Mhm. Und ich habe auch geile Erinnerungen. Also vor allem, also mir gefällt die Südinsel ein bisschen besser als die Nordinsel und so. Aber es ist einfach ein geniales und abwechslungsreiches Land.
Auf jeden Fall. Und ich sage mindestens 3 Wochen. Also nicht kürzer. Das ist ganz wichtig.
Ja, mit An- und Abreise ist das sehr empfehlenswert.
Ja.
Du hast am Anfang gesagt, also ich würde jetzt mal, du warst dann in Südostasien noch und du hast dann so das kalte Wetter vermisst, dich einpacken vermisst, mit Tee da zu sitzen vermisst. Dinge, lustigerweise, die Line, wir haben jetzt 2 Jahre auf Mallorca gelebt, jetzt wo wir hier sind und es so kalt ist, und die freut sich einfach so die ganze Zeit darüber. Ich finde es ganz schlimm. Aber die das auf jeden Fall verstehen kann. Wie war es nach dieser langen Zeit, zurück in dieses uselige Hamburger Wetter zu kommen? Du hast dich, warst die Einzige, die sich darüber gefreut hat?
Ja, ich habe so viele Nachrichten bekommen. Was, du willst jetzt zurück nach Deutschland? Richtig Schmuddelwetter und Regen und alle sind drin und so richtig depressiv und schlecht drauf und verbreiten schlechte Laune. Und ich nur so, ihr könnt mich alle mal. Ich habe ein Jahr Vitamin D in mir drin. Ich habe so viel Sonne in mir drin. Ich gehe hier gerade so auf. Ich freue mich auf den Regen. Ich will draußen im Regen tanzen. Ich will richtig schlechtes Wetter haben, um mich drin einzukuscheln. Und ich war einfach nur glücklich. Und das habe ich jetzt auch nicht. Ich bin jetzt selbstständig. Und alle so, oh, es ist grau draußen, es ist kalt draußen. Ja, es ist kalt draußen. Aber dafür gibt's halt die Klamotten. Und ich denke mir halt so, innen fängt's bei dir an. Wenn du innen mit dir im Reinen bist und da alles gut ist, dann ist gefühlt, sage ich jetzt mal, völlig egal, was draußen abgeht. Mhm. Gut, jetzt nicht mit Krieg, darüber sprechen wir jetzt nicht, ne? Aber du weißt, was ich meine.
Absolut, ja, ich weiß absolut, was du meinst. Hat gestern bei euch geschneit?
Nee.
Hier auch nicht. Das hätte es vielleicht ein bisschen besser gemacht. Ansonsten hat sie ja einfach nur gepisst. Das ist grau. Aber für mich geht's ja morgen nach Costa Rica.
Oh Gott. Ja, ich komme gerade von den Malediven. Das ist natürlich, da also war auch total schön. Da hat mich dann wieder diese Luftfeuchtigkeit ein bisschen genervt. Aber ich habe gesagt, komm, ich gehe jetzt einfach zum 10. Mal heute schnorcheln, völlig egal, ins Wasser rein und dann ist alles wieder gut. Aber da denkt man so, wenn das die ganze Zeit so luftfeucht ist, wirst du ja dann auch haben, da hatte ich so manche Momente, oh, jetzt draußen so ein Spaziergang durch den Wald mit frischer Luft. Das ist, also ich liebe diese Jahreszeiten. Ich könnte nicht nur Sommer, also kann man, wenn es sein muss, dann ist es so, ne? Aber diese verschiedenen Jahreszeiten, die wir noch irgendwie haben in Deutschland, finde ich schön. Den Herbst, ich bin im Herbst geboren, dann der Winter, dann der Frühling, dann der Sommer. Also ich finde es schön.
Ja, wie du bist jetzt dann zurückgekommen und standst du dann irgendwie so vor der Entscheidung, du hast ja einen Partner zu Hause gehabt und irgendwie muss es ja weitergehen und für dich war ja wahrscheinlich irgendwie klar, so der alte Job, der ist es nicht, den habe ich ja ganz bewusst an den Nagel gehangen. Wie kam es zu dieser Selbstständigkeit? Ist das ein natürlicher Prozess gewesen? Hast du das vorher schon gewusst? Hast du es auf der Reise irgendwie so entschieden? Wie war das?
Ja, ich war da gerade in Argentinien. In Argentinien war ich auch fast, ich glaube, 10 Wochen, habe mir auch eine Wohnung genommen und weil ich wusste, ich brauche jetzt Zeit für mich und will jetzt nicht immer bei meinen Freunden wohnen, weil das die ja bestimmt auch ein bisschen anstrengt und ich ja auch für mich einfach mal mein eigenes Reich, um zum Nachdenken zu bewegen. So. Und ich weiß nicht mehr wie, aber ich bin dann auf eine Hanna gestoßen, die ist Coachin und, sagt man es eigentlich, Coachin? Coach für Businessaufbau und dachte mir so, ich buch mir einfach mal einen Call. Dann habe ich mal mit ihr gesprochen, das war im März 2022 und habe ja so erzählt, was passiert ist in meinem Leben und wo ich hin will und ins Angestelltenverhältnis will ich eigentlich nicht zurück und es muss irgendwas mit Reisen sein. Sie so, ja, bla bla, haben wir so gesprochen und dann hat es so ein bisschen, habe ich das so sacken lassen und im Laufe der Weltreise lernst du Leute kennen, kommst in Gespräche, manifestierst schon deine Dinge und habe dann gemerkt, dass ich mich selbstständig machen will mit Reiseplanung. Es gab so einen bestimmten Moment in Neuseeland natürlich, als ich mit einer Louise in ihrem Garten von meinen Reisen erzählt habe und sie war so begeistert und dass ich mich das alles traue und wir als Reiseleute, wir denken, ja Gott, was ist denn das, ins Flugzeug zu steigen und dann passiert halt irgendwas und man kommt das schon irgendwie raus aus dem Schlamassel. Aber viele, die es nicht gemacht haben, die finden das immer so krass und da habe ich gemerkt, ich gehe da voll auf. Ich habe richtig gemerkt, wie mein Körper vibriert. Mach das. Dann habe ich diese Hanna nochmal angerufen und dann kam eins zum anderen und ich habe mich halt mit Reiseplanung, sage ich mal, selbstständig gemacht. Und ich habe es nicht studiert, Tourismuskauffrau oder Tourismus oder eine Ausbildung oder irgendwas gemacht, gar nicht. Also diese ganzen Programme, die man da zum Flüge buchen und so, das habe ich alles nicht. Braucht man meiner Meinung nach auch nicht und habe dann auch mit den alten Hasen aus der Reisebranche gesprochen in Berlin auf der weltweit größten Reisemesse ITB, habe mich vorgestellt, habe gefragt, was denkt ihr, bla, und alles top. Also deswegen wieder mein Shoutout raus, man muss nicht für alles studiert haben. Klar, für Medizin sollte man schon ein Studium haben oder Wirtschaft oder so, aber halt für bestimmte Dinge braucht man keine Ausbildung.
Und jetzt erstellst du wahrscheinlich maßgeschneiderte Reisen für Leute, genau, die halt irgendwo hinwollen und du erstellst das Programm.
Genau, und Buchungen sind natürlich auch da, wenn sie, also es gibt halt verschiedene Sachen. Entweder du hast deine Reise schon komplett gebucht und willst jetzt aber halt für vor Ort deine Tipps oder deine Must-Have-Liste, die halt individuell maßgeschneidert ist, durch meine Locals und meine Kontakte, passt es halt alles zusammen und diese ganzen extra Informationen, dass du am Ende nichts mehr googeln musst. Also wirklich dieses, wo hebe ich Geld ab, welche Währung, was, um wie viel Uhr muss ich zu Hause sein, wenn da irgendwas ist, wann ist Stromausfall, wie komme ich von A nach B, wer kann mir helfen, wenn X passiert, was ist, wenn und so weiter. Das ist alles drin, wie so eine Art persönlicher Reiseführer am Ende als Booklet im schicken Design für dich maßgeschneidert zusammengestellt. Alles von Null auf, es ist nichts vorgefertigt. Oder aber du sagst, nee, auch mit Flügen oder Bahn oder Schiff oder was auch immer so alles dabei sein, das mache ich dann über ein Reisebüro. Genau, weil sonst wäre ich Reiseveranstalter und das wollte ich nicht.
Kann ich ein Lied von singen, bin ich. ist auch auf eine andere Art und Weise anstrengend, aber auch sehr erfüllend. Reisen ist sowieso sehr erfüllend, egal ob man selber macht oder für andere. Ja. Ich finde halt eben dieses Feedback, was man bekommt, wenn ich meinen Teilnehmern in Botswana oder Namibia oder in Finnland im Gesicht sehe, wie die Tränen kullern, weil sie gerade irgendwie etwas Außergewöhnliches erlebt haben, dann weiß ich, yes, der ganze Stress, der war es wert.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
So, und ich sehe halt eben auch dein Grinsen die ganze Zeit und deine Freude in deinen Augen. Und deswegen finde ich es richtig cool. Ich finde es schön, dass du es geschafft hast, dass du halt eben raus aus deinem Hamsterrad bist. Jetzt bist du zwar in einem anderen, schnelleren,
aber
es sieht gut aus, es hört sich gut an. Und ich danke dir für heute Morgen, für deine Zeit.
Sehr gerne,
für deine Erzählungen,
danke gleichfalls.
Und wünsche dir alles erdenklich Gute. Das war's für diese Woche. Vielen Dank an Julie. Vielen Dank an dich fürs Einschalten und Zuhören. Und wenn du magst, hören wir uns montags bis freitags im Off-Path Daily, wie am Anfang erwähnt. Oder aber einfach nächste Woche Dienstag ab 4 Uhr wieder im Off-the-Path Reise-Podcast, unserem Weekly. Also, pass auf dich auf und bis dann.